Yes, Queen, yes. In der queeren Ballszene im New York der 1980er drückte man so Bewunderung aus. Die alten Drag-Wettbewerbe hatten sich langsam zu Wettkämpfen entwickelt, bei denen man Trophäen in mehreren Kategorien gewinnen konnte. Dafür musste man am Laufsteg nur so echt wie möglich aussehen und ganz eine Frau oder einen Mann verkörpern. Mörder, Wahnsinn, Yes Queen, hieß es dann. Oft lief dabei tanzbare Soul-Musik oder Disco. Man bewegte sich in eleganten, ausladenden Tanzbewegungen. Bald wurde dieser Stil Voguing genannt. Gerade queere Schwarze und Latinos prägten die Ballszene und fanden dort Formen, sich selbst auszudrücken. Jahrzehnte später erlebte der Ausdruck Yas Queen eine Renaissance. Man müsse zumindest wissen, mit welchen Kämpfen er verbunden ist, bevor man ihn in den Mund nimmt, war in mehreren Kommentaren in großen US-Medien zu lesen. Auch Hyper-Reality, das Clubkulturfestival der Wiener Festwochen, verbeugte sich vor dieser Szene. Im Jahr 2018 performte ein Ensemble aus New Jersey im Keller einer alten Sargfabrik neue Voguing-Stile.
Es sind halt einfach auch viele Leute, die trans sind und queer sind und sich durch ihre self-chosen Family ein Haus bilden und dann Tanzwettbewerbe gegeneinander haben. Das ist auch eine ganz eigene Subkultur, denke ich mal. Und dem wollten wir halt ein Highlight geben und haben auch gleich einen Dancefloor dazu gebaut und alles Mögliche.
Marlene Engel kuratierte das Programm von Hyper-Reality. Sie verwendet das Wort Subkultur in einem historischen Sinn. In den 70er Jahren passte der Begriff noch. Punks, Mods und Rastafari waren gegen das System, mit eigenen Codes, eigenen Symbolen, eigener Musik. Der englische Soziologe Dick Hebditch hat diese Subkulturen in seiner Abhandlung Subculture – The Meaning of Style näher untersucht. Ihm zufolge vollziehen sie einen Bruch mit der normativen Welt. Punks beispielsweise parodieren Leere und Entfremdung. Und sie tun dabei so, als würden sie das Ende der Gesellschaft feiern. Britische Rastafari andererseits betonen ihre schwarze Identität in schicken Guerilla-Outfits. Die soziale Klasse gehört in dieses Gesamtbild. Klassenlose Jugendkultur wäre schlicht ein Mythos. Seit das Buch erschienen ist, sind allerdings 40 Jahre vergangen.
Gerade mit Codes tue ich mir auch zunehmend schwer. Ich habe das Gefühl, dass das auch schon ziemlich zerbrochen ist, also rein optisch.
So die Hyper-Reality-Kuratorin Marlene Engel.
Deshalb ja, diese Codes, das ist dann, glaube ich, eher kulturelle Gemeinsamkeit und ähnliche Inhalte und ähnliche politische Vorstellungen, queere Vorstellungen, die die Leute zusammenbringen. Baby, like you be so.
Diese Inhalte werden mit plakativem Merchandise zum Ausdruck gebracht. Keine Angst vorm Afterlife kann man beispielsweise auf schwarzen Pullis lesen. Oder gegen Inländer. Eine geistesverwandte Veranstaltungsserie druckt Fuck Heteronormativity auf T-Shirts. Frei übersetzt heißt das, schickt eure Heteronormen zum Teufel. Solche Bannersprüche schaffen Gemeinsamkeiten, aber noch keine Gruppenidentität. Globale Clubkulturen heute sind
ganz verschieden ausgeformt und gegenkulturell oder subkulturell vielleicht in dem Sinn, dass auch ihre technischen und Produktionsansätze halt jetzt nicht irgendeiner Leitkultur folgen, sondern irgendwie sich frei erfinden und oft auch einfach in ihrer Mechanik schon wieder eine Protestkultur sind.
Eine postmoderne Lesart betont eben eher diese Ästhetik der Dekonstruktion. Also alles löst sich ein bisschen auf, also die sozialen Kategorisierungsprozesse, es ist eher verflüssigt. Es vermischen sich die Stile, man spielt mit Rollen und mit Identitätsschablonen, man probiert verschiedene Möglichkeiten aus. Also es wird so als eine Kultur der Simulation verstanden.
Die Soziologin Silvia Rief von der Universität Innsbruck hat über Clubkultur oder genauer über Clubkulturen habilitiert.
Ich fand diese postmodernen Konzepte, also von Dekonstruktion und Hyper-Reality und Simulation, also das waren für mich zu allgemeine, zu diagnostische Begriffe, wo die Tendenz halt bestand, dass, also an diesen Phänomenen irgendwie diesen empirischen Kontext überzustülpen. Ja.
Kurz war der Begriff Neostämme in Mode. Andere sprachen von Szenen und meinten damit alles, aber auch nichts. Im Grunde gehen einfach sehr viele Menschen in Clubs und manche definieren sich darüber. Ob nun ernsthaft oder ironisch, ein bisschen oder ganz stark, ob über Musik oder Freunde, alleine, zu zweit oder in einer Burschenschaft, diese Fragen machen Clubkultur spannend. Nicht alle Grenzziehungen kann man sich allerdings selbst aussuchen. Sie sind umso tiefer in die Geschichte von Clubkultur eingeschrieben.
Um bei den Leitsprüchen von Clubkultur zu bleiben, dass es halt schon gegen Homophobie ist, gegen Rassismus, also sozusagen Leute verbindet und Leute ihre Freiheiten und Gleichheit gönnen will, außerhalb dessen, in welche Kategorien sie sind. Und vor allem geht es um Kategorien, die man sich halt nicht aussucht, wie Hautfarbe und so weiter. Die sollen nicht definieren, wer du bist oder wie viel du bekommst und so weiter. Also ich glaube, das als Grundstück von Feminismus und Queerheit ist so irgendwie der Konsens. Und der zieht sich meistens auch durch verschiedene, eben dann von mir aus subkulturelle Musikszenen durch.
Im Jahr 1973 veröffentlicht der Journalist Vince Aletti den ersten großen Artikel über Disco. Er handelt von New Yorker After-Hour-Clubs, Saftbars und privaten Lofts, die an Wochenenden nur für Mitglieder geöffnet sind. DJs spielen Alben, die das Radio ignoriert, ausländische Importe und obskure Singles. Sie spielen sie bis zum Umfallen, nonstop, und bringen die Menge zum Toben. Schwarze, Latinos und Schwule feiern gemeinsam. Die ersten Diskotheken eröffnen. Manchen ist der Glitzer allerdings zu oberflächlich. Als ein Radio-DJ in Detroit dazu aufruft, in einem Stadion Disco-Scheiben zu zerstören, kommen fast 60.000 Menschen. Ihr Slogan Disco Sucks wird schon damals als homophob und rassistisch verurteilt. Elektronische Musik entwickelt sich dennoch, besonders an jenen Orten weiter, an denen vor allem queere Menschen feiern. Das gilt für Hausmusik und weniger deutlich auch für Techno. Mit einigen Jahren Verspätung bekommt man auch in Österreich Wind davon. Peter Becker, Performer, Tänzer und Redakteur bei OKTO.TV, erinnert sich.
Ich bin halt dann ins O4 gegangen, ins Donnerstag O4. Da war dann halt House und sanfterer Techno voll am Rudern. Und dann habe ich mich halt damit beschäftigt und einfach gemerkt, okay, also, dass man da eben die Hausmusik und die Hausmusik in New York und dass das eben die Queer-Community sehr adoptiert hat und sehr vorangetrieben hat. Diese Art von Musik. Und ich meine, ohne die Queer Community, ich weiß nicht, wie weit House geschafft hätte.
Im Wiener U4 wird im Jahr 1989 erstmals die Heaven Gay Night Vienna gefeiert. Anfangs ist der Eintritt lesbischem und schwulem Publikum vorbehalten. Später ist es
immer gemischt. Ja, also ich war ja damals auch hetero und bin mit meinen Hetero-Freunden dahin gegangen, weil es einfach eine coole Party war, weil es ein sehr offenes Feld war. Damals gab es ja auch noch im kleinen Raum den Darkroom. Also teilweise haben sie den halben Raum umgebaut und dann einen Darkroom hineingebaut. Und es waren spannende, bunte, durchmischte Menschen. Und das war in Wien Anfang 90 schon noch was Besonderes.
Für manche werden die Erfahrungen, die sie in Clubs gemacht haben, zu einem bedeutsamen Teil ihrer persönlichen Geschichte. Sie können sich dort selbst verwirklichen, sich verändern, lernen und lieben. Clubs bieten ihnen den Raum, den sie anderswo nicht bekommen, den sie beanspruchen und geradezu einfordern. Die Soziologin Silvia Rief beschreibt in ihrer Habilitation 4 dieser Identitätsprojekte im Detail. Sie meint,
also das sind sehr spezielle Narrative, die auf normative Erwartungen referieren, die sich aus Attribuierungen von Klassenzugehörigkeit und Geschlecht ergeben. Ja. See the stars in the sky, see the rats out in the park,
tell me that we're all right. Das Institut für höhere Studien veröffentlichte 2015 die Studie Queer in Wien. Ein Fünftel der Befragten gab an, sich im vergangenen Jahr aufgrund ihrer sexuellen Orientierung in Cafés, Bars oder Nachtclubs diskriminiert gefühlt zu haben. Nach wie vor kommt es zu verbalen Attacken oder Übergriffen. Manchmal auf offener Straße, vereinzelt in Clubs.
Ich sage dann immer nur, lass uns einfach mal Händchen haltend eine Straße runtergehen. Und dann wirst du wissen, wie sich das anfühlt. nämlich für dich persönlich.
Und da hilft dir kein 20 Jahre Liveball, ja? Und da hilft dir kein schwuler Gemeinderat.
Wir sind nicht safe, ja? Gar nicht. Und es ist immer noch wichtig, dass quasi Clubs und die Clubkultur, es ist ein bisschen ein demokratischer Raum.
Clubs bieten geschützte Räume. Wer dort willkommen ist und wer sich dort wohlfühlen soll, darüber entscheidet, wie diese Orte gestaltet sind. Dabei setzen sich manche Ideen durch, andere nicht und wieder andere werden von der Zeit überholt. Früher waren Türsteher seltener erforderlich. In manchen Clubs konnte eigenes Bier mitgenommen oder Gratis-Soda getrunken werden. Und Rampen sind für Menschen im Rollstuhl nicht nur eine Einladung, sie sind ein Muss. Auch Marlene Engel hat sich viele Gedanken darüber gemacht, wie sich Hierarchien in Clubs abbauen lassen. Sie sagt mit leichtem Bedauern, dass ihre Generation, sie ist 37, es nicht geschafft hat, eigene Orte aufzubauen. Immerhin wurde bei den Festwochen einiges versucht. Das Programm war viel diverser als im Markt üblich. Frauen stellten über die Hälfte des Security-Teams. Die Soundanlage machte eine Freude und es blieb Raum für Subversion.
Wir hatten ein Fake-Backstage-Projekt, also quasi, wo es irgendwie um Hierarchieauflösung gab. Da war so ein Codepad, damit man ins Backstage kommt, aber egal, was du eingeben hast, ist die Tür aufgegangen und drinnen waren halt so Performer. Es gab gratis Bier. Du musstest dich nur selbst einladen. Heißt, es hat dir keiner gesagt, dass das ist. Du musstest selber hinfinden und die Tür öffnen.
Bei einem anderen Programmpunkt des Festivals zählte ein Countdown bis zum nächsten Live-Act herunter. Die BesucherInnen wussten, wann es losgeht, aber nicht, wer spielen würde. Begeistert erzählt die Kuratorin auch von einem Club in Polen, in dem nicht der Dancefloor beleuchtet ist, sondern der Raum rundherum. Damit ändert sich die Perspektive darauf, wer teilnimmt und wer nur zuschaut. Auch das musikalische Programm sollte den Horizont erweitern. Technisches Können ist dafür keine Voraussetzung, so Marlene Engel.
Dass halt der technische Ansatz, dass man Musik studieren muss, um irgendwas Relevantes zu machen, natürlich schon langs passé ist und dass diese Ausformungen schon so weit fortgeschritten sind. Eben Beats, die bastardisiert werden und 16-jährigen Südafrikanern auf dem Computer, die mit Quarmusik sich neu erfinden und einiges mehr in der Musik weiterbringen.
In der Kulturgeschichte des Menschen gab es immer wieder Feste, bei denen die soziale Ordnung für einige Zeit außer Kraft gesetzt wurde. Etwa in den römischen Saturnalien, über die Fasnacht bis hin zu Maskenbällen. Clubkultur ist wohl dennoch einzigartig. Außer im Corona-Jahr haben Clubs zu fast jeder Tages- und Nachtzeit offen. Sie dienen als Ventil und als Transformator. Sie ermöglichen ästhetische, soziale und körperliche Grenzerfahrungen. Und in ganz irrlichternden Momenten sogar alles gleichzeitig. Just the thought of leaving you drives me crazy. Ooh. I love it when your body shakes to the beat. And everyone is jealous of everyone you're with. And I'm like, ha, ha, ha. You know I'm the only man that he sees. You make me feel so good. Everyone who disconnects misunderstood the meaning of love and special brotherhood. 2019 love is love from Satterstein to Hollywood. You could celebrate love in every hood if you just give no excuse. Now let loose, let's groove, let's fuse, give me them ooze. I love it when your body shakes to the beat. And everyone is jealous of everyone you're with. And I'm like, ha, ha.